Wir begrüßen euch und vor allen Dingen dich, Tobias, ganz herzlich zu unserer Podcast-Folge. Erstmal ganz lieben Dank an unseren Gast, dass du dich heute hier bereit erklärst, einfach ein bisschen über deinen Werdegang zu berichten. Und wir wollten einfach damit starten, dass du dich vielleicht selber einmal kurz ein bisschen vorstellst. So, wie sieht deine Arbeit aktuell aus? Was ist deine Funktion? Und dann auch einmal, wann du eigentlich ISPM studiert hast.
Ja, sehr gerne. Und vielen Dank für die Einladung. Freut mich, heute hier zu sein. Mein Name ist Tobias Straube. Ich bin aktuell selbstständig mit diversen Firmen und leite bzw. arbeite in diesen Firmen in unterschiedlichen Rollen. Dazu gehört eine Firma in Berkeley, San Francisco, zum Thema künstliche Intelligenz, eine weitere Firma im Bereich Fintech in der Schweiz, ein kleines Real Estate Unternehmen in Florida und eine Beratungsfirma im Bereich Entwicklungszusammenarbeit in Deutschland. Entsprechend vielfältig sind meine Tage. Den klassischen Tagesablauf gibt es eigentlich nicht, auch nicht den klassischen Arbeitsort. Aber es macht ungeheuer Spaß. Ich konnte mir mein Arbeitsleben so einrichten, mit den Themen besetzen, die mir Spaß und Freude bereiten. Und von daher, ja, finde ich mein eigenes Setup sehr befriedigend für meinen eigenen beruflichen Werdegang. Die Grundlage dafür hat das ISPM gelegt. Ich habe von 2008 bis 2012 im ISPM studiert und mein Auslandssemester in Argentinien und mein Praxissemester in Mexiko gemacht, was für mich eine großartige Grundlage war, um danach eine internationale berufliche Karriere anzustreben.
Ja, sehr cool, das schon mal so alles rundum einmal zu hören. Wir hatten gedacht, dass wir jetzt zuerst einmal auf das ISPM-Studium an sich eingehen. Genau, wie bist du im Endeffekt eigentlich auf diesen Studiengang aufmerksam geworden?
Ich habe in der Schule nur ein Fachabi gemacht, ein Fachabitur und habe eigentlich eine handwerkliche Ausbildung. Ich bin Elektroinstallateur von Hause aus, habe daraufhin mein Fachabitur gemacht und bin anschließend für den Zivildienst nach Südafrika gegangen, wo ich überhaupt zum ersten Mal mit politischen Fragestellungen, gesellschaftlichen Fragestellungen in Kontakt gekommen bin. Als ich danach von dem Zivildienst zurück nach Deutschland kam, bin ich ein Jahr nach Berlin gegangen und habe dort Praktikas gemacht, unter anderem bei Parteien und habe mich so in meiner Überzeugung gefestigt, dass ich gerne im politischen und gesellschaftlichen Bereich weiterhin tätig sein möchte, mit einem internationalen Bezug. Und da gab es für mich vor allem die Hochschule Bremen, zum einen, weil es für mich überhaupt nur möglich war, an der Hochschule zu studieren, statt Politikwissenschaft an der Uni zu studieren, aufgrund des Fachabiturs. Und auf der anderen Seite konnte ich bei keinem anderen Studiengang einen solchen Praxisbezug und eine solche Internationalität erkennen, wie es im ISPM der Fall war. Und das hat mich am Schluss davon überzeugt, mich beim ISPM zu bewerben.
Ja, genau. Du hast es jetzt gerade schon so ein bisschen angesprochen. Genau, welche Erfahrungen würdest du denn sagen, dann im Studium selbst haben dir besonders geholfen, dann im Endeffekt für deinen beruflichen Werdegang?
Also zum einen hat die Internationalität geholfen, mit der Möglichkeit, Auslandssemester und Praxissemester zu machen. Das war immer da, also im Auslandssemester habe ich bereits mit Themen und Fächer ausgesucht im Kontext von internationaler Entwicklungszusammenarbeit. Mein Praxissemester war danach ebenfalls im Bereich der internationalen Entwicklungszusammenarbeit. Und das hat mir den Weg bereitet für meinen ersten beruflichen Schritt. Und das war mit der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, das heißt Entwicklungspolitik, wofür ich direkt nach dem Studium nach Äthiopien gekommen bin. Und dort wurde das sehr geschätzt. Zum einen den Praxisbezug, da wird in Äthiopien die Afrikanische Union beraten haben beim Aufbau der afrikanischen Governance-Architektur und einmal der Schwerpunkt, der beim ISPM auf Multilevel Governance gelegt wurde, zum einen und der sehr praktische und internationale Bezug, den ich durch das Studium mitbekommen habe, waren für meine damalige Chefin Faktoren, dass sie ja die Bewerbung, meine Bewerbung akzeptiert haben und mich nach Äthiopien eingeladen haben.
Ja, genau. Und was bei uns allen immer so noch mitschwingt, wie du auch schon gesagt hast, dieses Auslandssemester und das Praxissemester. Willst du da einfach nochmal kurz sagen, du hast es gerade schon kurz gesagt, wo du das gemacht hast, auch das Praxissemester. Genau, das hast du ja auch im Ausland gemacht, dass du da einfach nochmal kurz ein bisschen berichtest.
Ja, also ich bin für mein Auslandssemester nach Buenos Aires gegangen. Ich habe erst das Auslandssemester und dann das Praxissemester gemacht. Ich weiß nicht, ob das heute immer noch in der Reihenfolge stattfindet. Ich habe in Buenos Aires einen Fokus gelegt auf internationale Politik, internationale Beziehungen und Entwicklungszusammenarbeit. Es war einfach nochmal spannend, das aus einer Perspektive von von einer Universität oder einem Land im globalen Süden mitzubekommen. Durchaus ein relevanter Perspektivenwechsel, wenn man in dem Feld tätig sein möchte. In Mexiko anschließend habe ich mit Kleinstunternehmen gearbeitet und Mikrofinanzen. Das hat mich insofern länger begleitet, als dass ich bei der GIZ später sehr stark in die unternehmerische Ecke im Bereich Privatwirtschaftsförderung eigentlich gelandet bin. Und Konzepte, die wir damals im Praktikum entwickelt haben, die konnte ich in der GIZ aufgreifen. Das ließ sich während des Praxissemesters noch nicht umsetzen. Da ging es darum, beispielsweise aus Mikrokrediten, also das heißt Kreditlinien für Kleinstunternehmer in geringer Höhe, daraus Mikroinvestitionen zu machen. Das heißt Beteiligungskapital, aber das eben auch Mikro zu tun. Und das ist etwas, was nach meiner Einschätzung immer noch ein sehr heißes Eisen ist, ein sehr spannendes Thema. Und das haben wir damals in dem Praktikum oder durfte ich das mitkonzeptionalisieren. Die Umsetzung gelang damals nicht und mit der GIZ konnte ich das später aufgreifen und das mit erproben. Und von daher hat mich das Praktikum bis weit mein berufliches Leben hinein begleitet.
Ja, du hast ja jetzt schon viel von der GIZ erzählt. Genau, könntest du vielleicht noch einmal berichten, wie es dann für dich eigentlich nach dem ESPM-Studium weitergegangen ist? Also du hast dann ja, meine ich, ein Praktikum gemacht. Genau, dass du das einfach nochmal kurz skizzierst.
Sehr gerne. Also bei mir ging es wirklich direkt nach Abgabe der Bachelor-Thesis los oder nach der Verteidigung der Bachelor-Thesis. Ich glaube, eine Woche später saß ich schon im Flieger nach Äthiopien. Da hatte ich zunächst ein halbjähriges Praktikum gemacht mit der Afrikanischen Union, Aufbau der Governance-Architecture. In der Zeit habe ich als Praktikant mit einer anderen Praktikantin angefangen, ein IT-System zu entwickeln, um das Projektmanagement zu vereinfachen. Etwas, wo mir so ein bisschen die betriebswirtschaftlichen Themen auch nochmal näher gekommen sind und was 3 Jahre später dann tatsächlich in einem System geendet hat, was heute die Grundlage legt für das Hauptprojektmanagementsystem der GIZ. Diese Initiative oder dieses Projekt hat es mir dann erlaubt, meine Karriere direkt nach dem Praktikum bei der GIZ fortzusetzen. Bin dann in eine sogenannte Junior-Beraterrolle gekommen, auch bei der Governance, auch in dem Governance-Vorhaben. Und als ich damit fertig war oder als der Vertrag geendet hat, wurde ich direkt von einem anderen Vorhaben übernommen, Aufbau der Panafrikanischen Universität, wo ich Admin- und Finance-Manager wurde und in der Rolle dann auch erst noch in Äthiopien war, später in Algerien, bevor es dann zurück nach Deutschland ging. Aber aufgrund eben dieser unterschiedlichen Rollen und Erfahrungen ist mir das Thema Betriebswirtschaftslehre einfach nochmal näher gekommen. Deswegen war es für mich klar, als ich zurück nach Deutschland gegangen bin und in der Zentrale der GIZ angefangen habe zu arbeiten, dass ich parallel noch ein betriebswirtschaftliches Studium obendrauf machen möchte und habe dann einen sogenannten Executive MBA, also das heißt ein Master of Business Administration, berufsbegleitend gemacht in London an der Hull International Business School mit dann Auslandsstationen in Dubai und Shanghai. Und das wiederum hat den Weg geebnet für meine jetzige Selbstständigkeit.
Ja, du hast jetzt schon von deiner Selbstständigkeit angefangen. Wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, dass du dich dazu entschlossen hast, das erste Unternehmen zu gründen bzw. mitzugründen?
Ja, also das erste, also es kam dadurch einmal durch die den Input aus dem Studium. Politikmanagement sicherlich immer im Hintergrund, aber dann in dem Fall durch den Business Administration Master und eben einmal durch die Erfahrung bei der GIZ, als wir dieses System entwickelt haben. Im Nachhinein durfte ich feststellen, das nennt man Intrapreneurship. Das heißt im Prinzip so viel, wie dass man innerhalb einer bestehenden Organisation wie ein Gründer agiert. Und das hat mir einfach sehr viel Spaß gemacht, das tatsächlich so nach vorne zu treiben und war dann ja auch in der GIZ, wie gesagt, im Bereich der Privatwirtschaftsförderung tätig, in der Zentrale dann auch dafür in der Verantwortung, den sogenannten Innovation Fund aufzubauen, womit die GIZ versucht hat, viel mehr solcher Entrepreneurship-Projekte hervorzubringen und zu fördern. Von daher, so dieser unternehmerische Ansatz, der ist, glaube ich, so gewachsen durch die berufliche Laufbahn hindurch. Und dann kam eben durch das Studium kam dann die Auseinandersetzung mit den Themen. Und da hat mich zunächst, die erste Firma habe ich nicht selber mitgegründet, sondern da hat mich dann einer der Professoren in seine Firma geholt und mich später zum Gesellschafter gemacht. Und da geht es um künstliche Intelligenz. Wir entwickeln sowohl Produkte im Bereich Privacy Management und Datenmarktplätze, aber wir beraten auch auf einer strategischen Ebene. Als zum Beispiel jetzt 2016, 17 die ganzen nationalen KI-Strategien entstanden sind, also künstliche Intelligenz-Strategien, die das Thema geopolitisch, also geopolitisches Gewicht verliehen haben, waren eine Reihe von Ländern damit befasst, ihre eigenen KI-Strategien zu entwickeln. Und wir durften damals über die Konrad-Adenauer-Stiftung dann die deutsche Bundesregierung eben mitberaten bei der Entwicklung der deutschen KI-Strategie. Und da hat das immer sehr gut gepasst. Also einmal das Unternehmerische zu haben, aber eben auch den Governance-Fokus von ESPM und dann mit neuen Technologiethemen verbinden. Und ich merke, dass das zunehmende Relevanz hat, zumal viel im Bereich KI um die Frage Governance von Technologie geht. Nicht nur bei Ländern, sondern auch zunehmend bei Unternehmen. Und da sicherlich auch das ESPM-Studium immer wieder hilfreich gewesen ist.
Ja, das klingt super spannend. Das ist sicher eine super vielfältige Arbeit. Was hast du denn so genau für Aufgaben? Also das ist wahrscheinlich schwer zu beschreiben, aber vielleicht pickst du dir da auch einfach nur mal was raus, damit man sich ein bisschen vorstellen kann, was sich dahinter verbirgt.
Ja, sehr gerne. Also Cambrian, die Firma in Berkeley, USA, die sich mit künstlicher Intelligenz befasst, hat zwei Arme. Wie gesagt, den Produktarm und den Servicearm. In dem Servicearm bin ich für die Projektleitung von unseren Projekten zuständig, für Auftraggeber. Das können Studien sein. Das können Strategy Engagements sein, wo es darum geht, bei der Entwicklung von KI-Strategien beispielsweise für Unternehmen zu beraten. Das kann aber auch sein, weil wir immer noch sehr viel Aus- und Fortbildung machen, dann kann das auch die Entwicklung von neuen Kursen sein. So haben wir beispielsweise einen Kurs zu Future of Technology für die UC Berkeley entwickelt, den wir dort auch lehren. Gleichzeitig in dem Produktarm geht es darum, haben wir 2019, bis irgendwann Corona kam, also bis 2020, hatten wir Fundraising machen, das heißt von Investoren Geld einsammeln. Hat am Ende des Tages nicht komplett geklappt, weil wir die Runde nicht closen konnten. Das heißt, wir konnten nicht den Betrag einsammeln, der gebraucht wäre bis Corona. Und damals haben sich die Wagniskapitalgeber zurückgeschreckt, als Corona losging, in neue Ventures zu investieren, sondern haben lieber ihre bestehenden Projekte gestärkt. Wie auch immer hat es bei uns nicht geklappt und danach sind wir dann darauf übergegangen, unsere Erfindung zu patentieren und da war ich zum Beispiel dafür zuständig, die Patente zu entwickeln und zu schreiben. Das basierte auf der Tätigkeit, die ich davor hatte, nämlich die Produkte mit zu konzipieren, das heißt zu durchdenken, wie Datenmarktplätze aussehen müssten, damit sie funktionieren. Das heißt, wie können wir Wirtschaftsgüter wie Daten bepreisen und wie müsste der Handel aussehen, damit ja auch adoptiert wird. Also meistens eine eher konzeptionelle Arbeit, forschungsbezogene Arbeit und Teaching, also im Sinne von Executive Education, wo es dann auch in die Lehre reingeht.
Klingt, wie gesagt, super spannend, ist vielfältig. Auf welche Inhalte konntest du nach dem Studium ESPM besonders aufbauen?
Ich denke, eine der wichtigsten Fähigkeiten, die das ESPM-Studium vermittelt hat, waren nicht nur unbedingt die Inhalte, sondern die projektbezogene Arbeit, die zu meiner damaligen Zeit eine wichtige Komponente hatte. Und gerade in der Selbstständigkeit ist das sehr hilfreich, immer wieder sich in neue Themen hereinzuarbeiten, Projektteams aufzubauen, die Arbeit umzusetzen, zu gucken, dass rechtzeitig geliefert wird. Das sind, denke ich, erstmal so grundsätzliche Fähigkeiten, wo das ESPM-Studium viel vermittelt hat. Ich hatte auch damals immer den Eindruck, dass das ESPM-Studium sehr viel Freiheit gelassen hat, eigene Ideen zu entwickeln und umzusetzen. Und das ist sicherlich, wo jemand wie ich sehr stark von profitieren konnte. Ich kann es nicht mit einer Universität vergleichen, aber ich hätte jetzt mal vermutet, dass das in der Universität oder im universitären Umfeld schwieriger gewesen wäre als in der Hochschule. Von den tatsächlichen Inhalten, ja, also Governance und Policy-Analyse sind sicherlich Themen, die auch heute noch in viele der Studien, die wir schreiben, eine zentrale Rolle spielen. Aber ich denke, auch so Themen wie Kampagnenarbeit hat sehr viel damit zu tun, wie man eine Go-to-Market-Strategy für ein Produkt beispielsweise vorbereitet. Also auch da ist sicherlich ein Fundament für gelegt worden.
Ja, danke dir. Und welche Qualifikation sollte man für dein Berufsfeld, was jetzt breit ist, denn besonders mitbringen?
Neugierde, Bereitschaft zu lernen und ich denke, den extra Schritt zu gehen. 9-to-5 funktioniert nicht, aber wenn man eben bereit ist, da in sich selber und in seinen beruflichen Werdegang zu investieren und eben Neugierde mitbringt auf neue Themen, dann ist man da sicherlich auf einem guten Weg dahin. Der zweite Punkt ist Netzwerk. Ich habe keine meiner Firmen alleine gegründet, immer mit Freunden und Bekannten oder eben mich an Firmen beteiligt, wie in der Firma jetzt mit dem Professor in San Francisco, Olaf Kroth. Also von daher würde ich sagen, Netzwerk ist unerlässlich, sich das aufzubauen, sich das zu pflegen und auch keine Sorge davor zu haben, im Ausland zu gründen. Wenn wir in Deutschland gründen, dann denken wir häufig an den deutschen Markt, der ist jedoch häufig sehr begrenzt und klein. Von Anfang an Dinge auf Englisch zu tun, von Anfang an alles international auszurichten, kann sich als ein absoluter Gamechanger erweisen im Nachhinein. Und ich denke, auch das ist etwas, was im ISBM-Studium veranlagt wird.
Ja, dann möchten wir uns ganz herzlich bei dir bedanken für den Einblick in dein aktuelles Leben. Danke für deine Zeit.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.